Hallo, hier ist das ABS-Magazin. Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin bei Radio X. Leider heute kein Jingle, aber das kriegen wir noch hin. Also schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zuhört. Wir haben heute wieder zwei Themen am Start, die euch bestimmt interessieren. Einmal zum einen geht's um Frankfurt. Naja, Wohnen in der Stadt, Miete, ach, das ist alles, das ist ein Dauerthema, was soll man dazu sagen. Außerdem haben wir noch ein anderes Thema da, und zwar geht's um Sachen in Hessen. Hessen, Bad Hersfeld, oh, ihr wisst, da ist ein großer Online-Händler positioniert. Wir wollen uns auch ein bisschen unterhalten, was da abgeht, und mal ein bisschen genauer reinhören. Vorher hören wir noch ein bisschen Musik. Also bis gleich. Hier ist euer ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales bei Radio X. Jo, das war ein Pornophonik. Ihr wisst, wir haben die schon öfters gespielt. Die muss man einfach spielen. Coole Jungs mit 8-Bit und Gitarre, also mit Gameboy und Gitarre. Musik fürs Lagerfeuer. Also, Mieten in Frankfurt, das ist ja ein Dauerthema, mit dem wir uns auch schon ein bisschen öfters beschäftigt haben. Und ihr wisst auch, die ABG Frankfurt Holding, die Organisation, die sozusagen auch hier viele Wohnungen in Frankfurt betreut, beziehungsweise als städtische Wohnungsbaugesellschaft hier auch für viele Mietwohnungen in Frankfurt zur verantwortlich zeichnet. Die gucken natürlich auch, wie können sie ihre Gewinne optimieren, beziehungsweise auch ihre Kosten niedrig halten, wenn wir jetzt erstmal von Kosten sprechen. Insofern gibt es die Situation, dass die Mieter, die in AGB-Wohnungen sind, natürlich das teilweise gar nicht so gut finden, wenn dort die Mieten erhöht werden. Es gibt sozusagen auch eine Nachbarschaftsinitiative, die nennt sich Nordheim-Bornheim-Ostend, die NBO, Nachbarschaftsinitiative, die auch mal darauf hinweisen wollte, dass das, wie gesagt, eine teilweise sehr knifflige Situation ist, wie die Mieten erhöht werden, wie sich die Lage hier in Frankfurt entwickelt. Und ein Kollege von uns war jetzt auch neulich auf einer Veranstaltung. Da ging es ein bisschen darum, dass zum einen in einer Mietauktion sozusagen um die Mieterhöhungen, die da stattfinden können oder nicht, sozusagen mitbieten wollten. Naja, im Prinzip ist es schon eine Frage, wie werden die Mieten kommen die zustande und wie werden die Kosten minimiert beziehungsweise die Einnahmen maximiert von Seiten der ABG. Wir hören jetzt mal ein bisschen rein, was unser Kollege Andi sozusagen da rausbekommen hat. Er hat sich ein bisschen unterhalten. Wir sind gespannt.
Ja, mein Name ist Desiree Petz. Ich bin Nachbarin hier auch, Mieterin, und ich wohne hier in der 36 seit 10 Jahren. Und da ich ja schon länger hier wohne, habe ich auch schon einige Mieterhöhungen hinter mir. Und willkommen alle. Ja, und deswegen in Solidarität mit allen, die sich hier sehr empören über unsere hohen Mieterhöhungen, haben wir diese Aktion hier gestartet.
Wir befinden uns hier im Nordend in der Heilgartensiedlung. Ein sehr schöner Komplex, muss man ja sagen, aus roten Backsteinhäusern. Aber die Situation ist doch prekär. Ich habe jetzt hier Desiree vor mir, die eine Mieterin hier auch ist in der Siedlung. Und erzähl doch mal, was ist die Situation?
Ja, für uns ist die Situation deswegen prekär, weil wir seit 2011 ununterbrochen Mieterhöhungen bekommen von der ABG, unserem Vermieter. Das ist eine städtische Wohnungsbaugesellschaft. Und bei mir waren es zum Beispiel in 3,5 Jahren schon 25% Mieterhöhung der Kaltmiete. Das heißt, ich zahle jetzt 90 Euro mehr Kaltmiete im Monat. Und für viele Mieter ist das hier jetzt dann einfach langsam bedrohlich und die müssen sich eine neue Wohnung suchen.
Und heute gibt es eine Aktion, die ihr hier plant. Was habt ihr denn vor?
Ja, wir haben vor, das ernste Thema ein bisschen humorvoll anzugehen, und wir machen hier eine Mietauktion. Das heißt, wir können mit unseren Mieterhöhungen um die Wette bieten, und wir gucken dann, wer bietet mehr, wer hat die höchste.
Genau, und sind ja hier einige Mieterinnen zusammengekommen, die sich jetzt hier treffen und dann auch hier eine Samba-Truppe auch vor Ort ist.
Ja, wir haben eine kleine Rhythmusgruppe dabei, dann halt es hier schön im Innenhof, also ich denke, wir können gut auf uns aufmerksam machen.
Wie ist die Beteiligung so?
Beteiligung könnte sogar noch besser sein. Ich denke schon, dass wir hier 30 Mieter im Hof haben, aber viele, die ich in den letzten Tagen angesprochen habe, sagen, sie trauen sich nicht, vor allem der Presse nicht ihre Mieterhöhungen zu zeigen, das wollen wir ja auch noch, weil sie Angst haben, ihre Wohnung zu verlieren, dass die ABG sich rächt sozusagen.
Wie könnte das eventuell in Zukunft oder wie könnte das weitergehen? Was erhoffst du dir?
Ja, ich erhoffe mir sehr, dass die schwarz-grüne Stadtregierung auf uns aufmerksam wird und einfach den Mieterhöhungswahn stoppt, dass es aufhört damit, denn es ist schon teuer genug. Hier zahlen viele, auch wenn, vor allem wenn sie neu einziehen, 9,40 Euro pro Quadratmeter bei kleineren Wohnungen und das ist einfach was, was ein Durchschnittsverdiener nicht mehr bezahlen kann.
Wie ist denn die Infrastruktur der Häuser? Sind die in guten Schuss? Werden die gewartet?
Nee, das würde man denken. Man denkt immer, wenn man Mieterhöhung bekommt, dann ist auch vorher irgendwas passiert. Das ist bei uns gar nicht der Fall und ist gesetzlich gesehen natürlich auch keine Notwendigkeit für eine Mieterhöhung. Nee, wir haben hier noch nicht mal eine Sprechanlage in unseren Wohnungen. Wir haben viel Schimmelprobleme. Dann ist immer wieder, dass es am Dach reintropft und die ABG scheinbar das scheut, die Dächer erneuern zu lassen. Und dann kommen immer wieder die Dachdecker und sagen, wir müssen hier notdürftig reparieren. Aber lange geht das auch nicht mehr.
Es werden hier keine dauerhaften Lösungen gefunden, sondern das ist eher so, dass temporär was lösungsorientiert quasi gearbeitet wird.
Ja, genau. Es wird eben ausgebessert und gehofft, dass es noch ein bisschen hält. Ja.
Ja, dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß noch bei der Aktion und ja, noch einen schönen Tag.
Vielen Dank. Ja, wir fordern also von der ABG und vor allem auch von CDU und Grünen, die hier die Mehrheit haben in der Stadt, dass es endlich aufhört mit unserer Mieterhöhung. Und deswegen heute diese Aktion und auch Auktion. Denn wir haben hier unser Auktionspult und wir haben einen erfahrenen Auktionator gewinnen können, der gleich hier hochklettern wird. Und ja, der Dieter ist ganz lange Nachbar um die Ecke gewesen, hat Jahrzehnte in der Martin-Luther-Straße 61 gewohnt, bis sogenannte Investoren das Haus gekauft haben und die Mieter so vertrieben haben, dass sie jetzt Eigentumswohnungen dort verkaufen konnten. Deswegen ist der Dieter aus Weckbach, aus dem Ausland sozusagen, hierher gekommen.
Wow.
Und der wird jetzt das hier ein bisschen anleiten, damit ich auch mitbieten kann, denn ich habe auch eine schöne hohe Mieterhöhung. Und ich bitte euch, eure Mieterhöhungen haben ja viele dabei, nach und nach mal hochzuheben. Ich denke, wir haben hier eine relativ niedrige bei der Frau Scholz. Und dann gucken wir mal, wer antwortet auf die Frage, wer bietet mehr. Und dann können wir.
Frage, ja? Dürfen denn Mieter aus Kinnheim mitsteigern? Wir gehören nämlich auch zur ABG.
Jederzeit.
Auch in Kinnheim, in den sogenannten Housing, die Miete radikal erhöht wird.
Ja.
Wir waren auch schon beim Mieterfest der ABG.
Ja, dem Denkwürdigen.
Dem Denkwürdigen, genau.
Ich habe das Pamphlet gehört.
Ja, also ich glaube, hier ist eine Verfasserin, die kann, glaube ich, noch zwei Worte sagen. Die Frage ist nur, dürfen die anderen ABG-Mieter mitsteigern?
Ja, jeder aus dem Stadtgebiet mitsteigern und dann gucken wir mal, wer gewinnt.
Ihr lieben Leute, dann fangen wir mal an. Mit 10% war da 11 los. Jetzt.
Ja doch, 2011 habe ich 10 können.
Nee, dann machen wir auch das, oder?
Gesamt. Ach, weißt du, Tom, Herr Feder?
Ja.
Ja, und guck mal hier nicht.
Wir haben noch den 2014, der hat auch mehr wie 15.
Ich habe 5
5 zum Essen, Sahnebett, das Wade, immer noch Sahne. Dann hast du die Bundes.
Ja, mein Name ist Michael Bödecker und ich arbeite in der MBO mit. Wir haben ja jetzt gesehen, dass die ABG mit den Mieterhöhungen ja den Beweis antritt, dass sie ihre satzungsgemäße Pflicht, nämlich Wohnungen für normale Menschen zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt. Was könnte man dagegen machen? Ein erster Schritt wäre, wenigstens mal für die nächsten Jahre Mieterhöhungen auszusetzen. Da wird immer erzählt, dass die ABG sich das nicht leisten könnte. Das stimmt aber vorne und hinten nicht. Die ABG hat in den letzten Jahren, ich will euch jetzt nicht mit Zahlen langweilen, das kann man alles nachlesen, sich sehr gut entwickelt. Ist ja auch kein Wunder, weil sie hat im Bestand ständig die Mieten erhöht. Im Augenblick hat die ABG eine Eigenkapitalrendite von ungefähr 10%. Das ist ganz ordentlich. Ja? Und wenn man guckt, innerhalb der letzten paar Jahre konnte die ABG ihre finanzielle Eigenkapitalquote, also das Geld, was ihr zur Verfügung steht, wenn man es untechnisch ausdrückt, im Zusammenhang gegenüber der Verschuldung, die sie hat, auf 37% hochschrauben. Das ist für ein Immobilienunternehmen ein sehr, sehr guter Wert. Die Umsatzerlöse sind gestiegen und so weiter und so fort. Nun wird gesagt, wenn die ABG die Mieten nicht mehr erhöht, würde sie 2 oder 3 Millionen Euro im Jahr verlieren und könnte dann ihrem sozialen Auftrag nicht mehr nachkommen, Wohnungen für günstige Wohnungen zu bauen. Da sie aber im Augenblick gar keine günstigen Wohnungen baut, sondern im Wesentlichen Eigentumswohnungen oder Wohnungen, die sie für 14, 15 Euro pro Quadratmeter vermietet, die sich auch normale Leute nicht leisten können, wäre das an sich ja nicht ganz so schlimm. Wenn man aber ein bisschen tiefer guckt und sich anguckt, woher kommt das Geld bei der ABG? Im Wesentlichen natürlich auch von den Mietern. Und wäre es eigentlich so schlimm, wenn der Überschuss der ABG sich um 2 oder 3 Millionen verringern würde? Das ist keinesfalls der Fall. Die ABG führt dieses Jahr an die Stadt Frankfurt 8 Millionen Euro an Gewinnausschüttung ab. Darauf könnte natürlich die Stadt Frankfurt verzichten. Sie könnte dasselbe machen wie die Stadt München. Die Stadt München hat auf die Ausschüttung ihrer Wohnungsbaugesellschaften bis zum Jahre 2020 verzichtet. Der Witz dabei ist, durch die Ausschüttung müssen auf diese 8 Millionen ja Körperschaftssteuern gezahlt werden. Das ist ungefähr 1 Million. Das heißt, wenn die Stadt Frankfurt darauf verzichten würde, hätte die ABG 8 Millionen übrig und 1 Million Körperschaftssteuer würde gespart. Man möchte das natürlich nicht, weil man dieses schöne Spielchen betreiben möchte. Wir kassieren das Geld ein und sagen dann als schwarz-grüner Magistrat, wir tun was für die Wohnungsförderung und stellen das wieder zum Teil zur Verfügung. Aber so müsste man das nicht machen. Man könnte darauf verzichten und die ABG hätte dann genügend Geld. Der ABG ging es 2014 so gut, dass sie allein 2 Millionen in die Pensionsrückstellung stecken konnte, was sie gar nicht gemusst hätte, weil sie hätte dafür 15 Jahre Zeit. Das haben die 2014 auf einen Schlag gemacht. Allein mit dieser Summe könnte rein wirtschaftlich betrachtet ein Mietverzicht finanziert werden. Es ist leider so, dass wir immer wieder hören, dass die ABG moderate Mieten bezahlt. Und der Geschäftsführer der ABG regt sich ja auf, dass sich Leute beschweren darüber, dass sie 30 oder 40 Euro im Monat mehr zahlen müssen. Wenn man natürlich so ein Gehalt hat wie der Herr Juncker, ist das eine relativ geringe Summe. Da kann man auch schon verstehen, dass er sagt, er kann nicht verstehen, dass man sich darüber aufregen kann. Für ihn ist vielleicht ein Glas Wein irgendwie in einem besseren Lokal. Aber für die meisten Leute, die bei der ABG wohnen, geht es ja um wirklich viel Geld im Verhältnis. So, und dann kommen wir eigentlich, und damit will ich Schluss machen, zu den eigentlichen Verantwortlichen, weil die ABG gehört ja nicht dem Herrn Juncker, auch wenn er immer so tut, als ob er der Besitzer dieser Gesellschaft wäre. Die ABG gehört der Stadt Frankfurt. Und das, was die ABG macht, wird letztendlich bestimmt von der schwarz-grünen Magistratsmehrheit. Und im Haushaltsplan 2014, 2015 hat der Magistrat schon bis zum Jahre 2018 Gewinnabführungen der ABG mit deutlichen Steigerungen eingeplant. So, das bedeutet schon, ja, dass man deutlich sagen muss, wer ist dafür verantwortlich und wer muss da was tun. Der Oberbürgermeister hat diesen Vorschlag gemacht, man kann den nur unterstützen, aber er wird nur umgesetzt werden und es wäre auch nur ein erster Schritt, wenn es gelingt, die Stadtregierung, die im Augenblick schwarz-grün ist, aber das würde für jede Stadtregierung gelten, würde auch für schwarz-rot oder so gelten, meiner Achtung, wenn man die zwingt, genau in dem Punkt auf die Mieter zuzugehen und etwas zu tun, nicht nur für die ABG-Mieter, sondern für alle Mieter in Frankfurt, wenn man das nämlich geschickt macht, kann man auch das Tempo der Erhöhung des Mietspiegels dämpfen. So, und gut, die anderen Sachen schenke ich mir. Man hat sicher nochmal Gelegenheit. Interessant ist übrigens auch, letzte Bemerkung, auch der Herr Juncker und der andere Geschäftsführer müssen auch in Zukunft nicht darben. Allein für die beiden hat die ABG 4,6 Millionen an Pensionsrückstellungen gebildet, damit sie und ihre Nachkommen auch gut versorgt sind. Deswegen muss man sagen, wenn es ein bisschen weniger wäre und den Mietern zugute käme, wäre das auch okay. Ja, vielleicht denkt er in die Zukunft. Ja?
Das war für euch vor Ort der Andi vom ABS-Magazin. Heute ist der 7.11. Wir haben uns hier eingefunden an der Hallgartensiedlung in Frankfurt Nordend. Es gab hier eine kleine Aktion zum Thema Mietenerhöhung der ABG Holding GmbH, die städtische Wohnbaugesellschaft. Vielen Dank.
Ja, das war Tracky Birthday, der Kollege aus dem süddeutschen Raum, der kommt ja aus der Nähe von Stuttgart oder so. Aber wir sind jetzt wieder hier in Hessen, also zwar nicht in Frankfurt genau, aber ihr seid erstmal genau richtig hier. ABS Magazin Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin bei Radio X, dem Frankfurter Lokalradio. Ihr wisst, jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr hören wir uns hier. Bad Hersfeld. Ihr wisst, dort, oder habt ihr vielleicht schon von gehört, dort gibt es ein großes Unternehmen, Logistikunternehmen, naja, ein Online-Händler eher, beziehungsweise dort sitzt Amazon, da gibt es alles Mögliche zu kaufen, die stellen auch Sachen selber her, was weiß ich, ihr habt bestimmt schon mal vom Kindle gehört und wenn er da ein bisschen drauf rumdrückt, kann man bequem E-Books lesen, auf einem ganz flachen kleinen Ding. Nettes Produkt. Naja, aber bei Amazon gibt es alles Mögliche zu kaufen. Das heißt, die haben dort eines der, ich glaube, 7 bundesweiten Logistikzentren, wie sie das nennen. Also dort eine Versandstation, wo das, was im Onlinehandel bestellt wird, tatsächlich in Pakete verpackt wird und tatsächlich dann auch ausgeliefert wird. Also zur Post übergeben wird oder zum Lieferservice und dann dort bei euch zu Hause ankommt. Tja, das ist ein Riesenladen, beziehungsweise auch ein Bad Hersfeld. Hersfeld ist das eine ziemlich große Anlage. Wenn ihr dort an der Autobahn vorbeifahrt, seht ihr das auch. Also insofern ist das nicht zu übersehen. Da arbeiten viele Leute und da geht eigentlich die Problematik schon los. Tatsächlich ist es so, dass die Arbeitsbedingungen dort, mehr oder weniger vergleichbar sind, wie sie in der Logistikbranche herrschen. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt extrem in einer Seite, aber tendiert schon in eine bestimmte Richtung. Und zwar ganz konkret, Amazon weigert sich, einen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft zu vereinbaren. Beziehungsweise, das sagt die Gewerkschaft. Das heißt, die Mitarbeiter, die dort arbeiten, haben natürlich einen ordentlichen Vertrag. Die werden dort auch abgerichtet. Aber die Preise, die dort gezahlt werden, die Löhne, die für die Arbeit dort gezahlt werden, entsprechen sozusagen nicht den Standardtarifen, die die Gewerkschaften auch mit anderen Unternehmen, auch großen und kleinen Unternehmen, ausgehandelt haben. Insofern ist das eine kritische Sache, weil die Gewerkschaften haben natürlich ein Interesse, dass dort auch eine gerechte Situation herrscht. Zum einen, dass die Mitarbeiter natürlich auch vergleichbare Löhne bekommen wie in anderen Firmen und Unternehmen. Und zum anderen muss man auch ganz klar sagen, wenn gleiche Löhne gezahlt werden, dann haben auch erstmal die Unternehmen eine gleiche Ausgangsbedingung und können nicht zum Beispiel auf Rücken der Arbeitnehmer ihre Kosten senken und dadurch einen Wettbewerbsvorteil erreichen. Also insofern haben die Gewerkschaften da schon eine ganz klare Funktion und erfüllen auch einen sinnvollen Zweck. Die Situation, wie gesagt, in Bad Hersfeld ist jetzt, oder mit Amazon insgesamt, aber auch konkret in Bad Hersfeld ist ein bisschen kniffliger, weil Amazon sich weigert, einen Tarifvertrag zu unterschreiben bzw. auszuhandeln. Und insofern da die Gewerkschaften sagen, das geht nicht, das können wir nicht so machen, da müssen wir was unternehmen. Ganz konkret unternimmt zum Beispiel auch die Gewerkschaft Verdi auch immer wieder Aktionen, um Amazon dazu zu bringen, dass sich das Unternehmen bewegt. Wir haben uns jetzt ein bisschen unterhalten mit einer Kollegin, und zwar der Gewerkschaftssekretärin Mechthild Miedecke, die vor Ort auch in Bad Hersfeld ist und dort auch sozusagen direkt dabei ist, was mitzuorganisieren beziehungsweise da auch die Position der Gewerkschaft zu vertreten, was die Fragen der Arbeitssituation bei Amazon direkt angeht. Also, wir hören da jetzt mal ein bisschen rein. Wir haben heute Mittag ein Gespräch aufgezeichnet, weil die Kollegin jetzt heute Abend hier zur Live-Sendung oder heute Nachmittag hier zur Live-Sendung nicht ins Studio kommen konnte und auch nicht telefonisch erreichbar war, haben wir jetzt also heute Mittag dieses Gespräch aufgezeichnet. Tarifverhandlung, Tarifvertrag mit Amazon. Wie ist denn zurzeit die Situation zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Standort von Amazon in Bad Hersfeld?
Ja, es gibt keinen Tarifvertrag. Es gibt nicht nur am Standort Bad Hersfeld keinen Tarifvertrag, sondern bundesweit weigert sich Amazon, Tarifverträge abzuschließen oder anzuwenden.
Sie versuchen jetzt durch gezielte Streikaktionen sozusagen da auch Bewegung in die Sache zu bringen, um da auch zu einem Tarifvertrag zu kommen. Es steht das Weihnachtsgeschäft vor der Tür. Das bedeutet ja auch, dass dort viele, viele Saisonarbeitskräfte sozusagen zum Einsatz kommen werden, oder?
Ja, am Standort Hersfeld wurden fürs Saisongeschäft 1000 Mitarbeiter gesucht. Ich weiß nicht, ob sie alle gefunden haben. Jedenfalls, das ist so die Größenordnung bei ansonsten um die 3000 Beschäftigten.
Jetzt ist Amazon ja eher ein sehr großer Anbieter im Logistikbereich. Es gibt da ja verschiedene Auseinandersetzungen. Zum einen, in welchem Bereich das anzusetzen ist. Ist das ein Versender? Ist das ein Verlag? Ist das nur ein Logistikunternehmen? Inwieweit hat denn diese Haltung von Amazon da überhaupt auch Auswirkungen auf die anderen Betriebe, die es hier in Deutschland gibt?
Naja, nach eigenen Aussagen misst sich Amazon, was jetzt die Löhne anbelangt, mit dem Bereich Logistik. Und da würden sie angeblich dann für den Bereich einen guten Lohn bezahlen. Das kann man auch nochmal in Frage stellen, ob das tatsächlich so ist. Wir messen Amazon an dem Bereich Einzel- und Versandhandel, weil Amazon ist ein Online-Versandhändler, ein ziemlich großer oder der weltgrößte sozusagen. Und es gibt ja auch Konkurrenten, Mitbewerber, wie man sie nennen will, Otto Versand zum Beispiel. Otto Versand unterliegt dem Branchentarifvertrag Einzel- und Versandhandel. Und ja, das ist natürlich auch für uns ein tarifpolitisches Thema, dass so ein großer Versender wie Amazon ja da letztendlich auch einen Konkurrenzvorteil sich verschafft.
Wie ist denn die Situation einzuschätzen aus Ihrer Sicht der Gewerkschaft im Vergleich zu jetzt dem Standort in Bad Hersfeld? Haben die da überhaupt Einflussmöglichkeiten oder sind sie da eigentlich diesem großen Unternehmen, ja, ich sag mal, ausgeliefert?
Ja, das ist genau ein schwieriges Thema. Amazon hat für die Standorte jeweils eigene GmbHs gegründet. Also in Hersfeld heißt das Ding Amazon Logistik GmbH. Als Beispiel mal in Leipzig heißt das der Standort Amazon Distributions GmbH. Und das heißt, das sind alles rechtlich eigenständige Gesellschaften. Und aber die Spielräume, die diese rechtlich eigenständigen Gesellschaften haben, sind eigentlich recht eng gesetzt. Also das, was die örtlichen Geschäftsführungen an Spielraum, Geld zur Verfügung haben, das wird einfach dirigiert durch ja, Verträge, die dann mit Luxemburg bestehen. Beziehungsweise seit neuestem gibt es wohl auch eine Gesellschaft, die in Deutschland sozusagen als Luxemburg-Ableger das managt. Und Luxemburg ist nun wieder sehr stark an die Weisungen aus Amerika gebunden. Also das ist uns in vielen Dingen schon deutlich geworden.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann wirklich so, dass eigentlich jetzt der Mutterkonzern aus US-Amerika einfach sagt, wir machen das so, wie wir das hier von unserer Situation kennen, und wenn in einem anderen Land, zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, da andere rechtliche Bedingungen oder auch andere, ich sag mal, Gepflogenheiten herrschen, dann bewegt man sich da in dem, ich sag mal, rechtlich möglichen Rahmen, aber ignoriert eine sonstige Verantwortung, also im Sinne von Eigentum verpflichtet.
Ja, ich denke, das ist unsere Einschätzung, dass die amerikanischen Gepflogenheiten, Unternehmenskultur, ja, schon weltweit quasi als Standard gesetzt werden. Was die Unternehmenskultur anbelangt, ist man ja auch auf dem Du, ja, also alle Mitarbeiter duzen sich bei Amazon, auch mit den Managern und so weiter. Also das ist für uns ein wichtiges Thema zu sagen, ihr seid hier in Deutschland als Unternehmen tätig und es sollen auch die deutschen Arbeitsrechtsbeziehungen hier eine Rolle spielen. Sie haben es ein Stück weit anerkannt in dem Sinne, dass es an allen Standorten Betriebsräte gibt und Amazon sich das auch zunutze macht, dass man auch Betriebsräte einspannen kann, sage ich mal, um viele Dinge auch im Betrieb zu regeln die da auch eine Rolle spielen. Also da hat Amazon sich sozusagen darauf eingelassen, wie hier auch Interessensvertretung in Deutschland funktioniert. Mhm. Aber mit der Gewerkschaft haben wir ein Problem.
Ach so, also das ist schon ein klarer Unterschied. Ich meine, die Gewerkschaften hier in Deutschland funktionieren ja auch ein bisschen anders als in US-Amerika. Insofern ist das ein Punkt, da will sich jetzt Amazon gar nicht drauf einlassen, sozusagen da einer starken gewerkschaftlichen Seite gegenüberzustehen.
Genau, also gab mal so eine Betriebsversammlung, da wurde so ein Dreieck quasi an die Wand geworfen. Da war in dem Dreieck der Betriebsrat, da war die Belegschaft und da war die Geschäftsführung verzeichnet. Und das sind die betrieblichen Akteure aus Sicht von Amazon, die alles miteinander regeln. Und Gewerkschaft ist in dem Sinne eine außenstehende Kraft und mit denen müsste man sich nicht an einen Tisch setzen. Wir haben dann deutlich gemacht, dass wir keine außenstehende Kraft, das heißt, unsere Kollegen haben das in erster Linie deutlich gemacht. Wir sind eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft mit einer erheblichen Anzahl von Mitgliedern unter den Mitarbeitern, unter den Beschäftigten. Und von daher sind das nicht ein paar wenige Hauptamtliche, die da irgendwie stark machen und einen Tarifvertrag fordern, sondern das kommt aus dem Betrieb raus.
Es bestand also gar nicht so eine Möglichkeit, im Betrieb jetzt selbst zu versuchen, bei den Betriebsratswahlen sozusagen auch Gewerkschaftsvertreter zu positionieren. Und selbst wenn jetzt einzelne Gewerkschaftsvertreter im Betriebsrat sitzen, dann ist trotzdem aus Sicht von Amazon der Betriebsrat der einzige Ansprechpartner. Sehe ich das richtig? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, so in etwa. Klar gibt es auch im Betriebsrat Kollegen, die gewerkschaftlich organisiert sind. Ein Betriebsrat hat aber auch einen ganz anderen Handlungsrahmen. Der muss sich ja an das Betriebsverfassungsgesetz halten. Und die Spielräume dort sind auch relativ begrenzt, sage ich mal. Ja, es gibt ja auch Dinge, die kann ein Betriebsrat gar nicht regeln, nämlich die ganze Frage von Entgelt und alles das, was üblicherweise in Tarifverträgen geregelt wird. Da hat ja auch das Gesetz oder das Arbeitsrecht in Deutschland eine Arbeitsteilung zwischen Betriebsrat und Gewerkschaft vorgesehen.
Wenn ich mir das jetzt nochmal versuche, jetzt ganz konkret vorzustellen, sieht das dann wirklich so aus, dass jeder einzelne Mitarbeiter, der jetzt bei dem Betrieb mitarbeiten möchte oder versucht, dort eine Stelle zu bekommen, mit der Geschäftsleitung ganz konkret einen einzelnen Vertrag ausarbeiten, verhandeln muss und die Beträge, ich sag mal jetzt die Entlohnung, die da drin steht, ist dann wirklich ganz individuelle Verhandlung?
Nein. Also da hat natürlich Amazon hat ein eigenes Lohnsystem. Da kann ich auch ein paar Zahlen sagen, wenn das gewünscht ist. Das wird dann schon einheitlich gemacht. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass da jeder Mitarbeiter das selber aushandeln muss.
Wenn Sie sagen, Sie unternehmen da jetzt auch Aktionen, Streikaktionen, punktuell oder auch weitergefasst, wie muss ich mir das denn ganz konkret vorstellen? Der Arbeitsablauf bei Amazon ist ja wahrscheinlich sehr strikt geregelt, weil für so ein Logistikunternehmen oder für einen Händler, da geht es ja auch um Geschwindigkeit, das heißt zeitnahe Auslieferung zum Beispiel, Lagerhaltung. Mich würde ein bisschen interessieren, wie sieht denn zum einen der Arbeitsalltag bei Amazon aus und wie sehen Ihre Aktionen dann aus?
Ja, zum Arbeitsalltag. Also es gibt die sogenannten Picker. Das sind die Kommissionierer, die Ware zusammenstellen. Und die Packer, die dann in die Päckchen das packen. Die Picker zum Beispiel erhalten über Scanner dann die Aufträge, müssen dann durch die Hallen gehen und sich die Ware zusammenzusuchen. Amazon hat ein chaotisches Lagersystem, das heißt, die sind quasi wild durcheinander gewürfelt und man läuft als Picker schon mal 15 bis 20 Kilometer pro Tag, um ja das alles zu machen. Der Scanner sieht aber, also über den Scanner sind auch die Picker gut kontrollierbar, ja. Es gibt immer wieder auch Ermahnung oder Abmahnung, so nach dem Motto Inaktivität, man sei erwischt worden, wie jemand mal 5 Minuten nicht irgendwo gepickt hat, unterwegs war, was ist da gewesen, ja, also da gibt es dann schon Gespräche.
Ja.
Genauso auch an den Packstationen, das ist schon sehr rigide durchgetaktet alles, ne? Also da ist kaum Spielraum für Einzelne, sich da irgendwo, sag ich mal, zu verdrücken oder mal auch nur mal mit dem Nachbarn irgendwo ein Schwätzchen zu halten, auch zum normalen Arbeitsleben dazugehören müsste.
Jetzt noch an dem Punkt bleibend, wenn ich mir vorstelle, es kommt jetzt zum Beispiel das Weihnachtsgeschäft, heißt das dann auch ganz konkret, dass eigentlich, naja, das raus muss, was raus soll und dann Überstunden oder auch die Zeitfrage dann wirklich kritisch werden kann in den jetzt hier in den Winter, Herbst, Wintermonaten?
Ja, das ist immer das sogenannte Q4, ne, vierte Quartal, wo es auch Sondervereinbarungen gibt. Es gibt, die Mitarbeiter sind jetzt gefragt worden, ob sie vom Grundsatz her bereit sind, Überstunden zu leisten. Das nennt sich dann freiwillige Überstunden. Und dann gibt's auch, hat er tatsächlich der Betriebsrat auch nochmal ganz gute Zuschläge da ausgehandelt. Aber da kann man von ausgehen, dass man doch erhebliche Überstunden dann leisten muss. Also diese Bereich der Mitarbeiter gibt es, die schon vom Grundsatz her sagen, ich bin bereit, ja, auch mehr zu arbeiten. Und dann darüber hinaus gibt es aber auch dann nochmal weitere Überstunden, die für alle dann angesetzt werden.
Jetzt zur anderen Frage zu Ihrer Seite. Wie sehen denn Ihre Möglichkeiten oder auch tatsächlichen Aktionen, zum Beispiel Streikaktivitäten aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir haben vor 2,5 Jahren sind wir losgestartet mit der Forderung, dass wir einen Tarifvertrag haben wollen auf dem Niveau des Einzel- und Versandhandels oder eine Anerkennung der Tarifverträge, die es hier in Hessen gibt. Und ja, um Druck zu machen, gab es dann Streiktage. Das hat sich dann inzwischen so entwickelt, dass nicht nur die Hersfelder und am Anfang waren es dann der Standort Leipzig, die dann noch relativ schnell mit dabei waren, das Ganze angegangen sind, sondern von den 8 Standorten, die es gibt, sind inzwischen 7 irgendwo im Arbeitskampf mit dabei. Nicht alle in dem gleichen Umfang. Wir in Hersfeld haben natürlich auch über die 2,5 Jahre das immer weiterentwickelt, was die Beteiligung an der Streikenden anbelangt, was die Anzahl der Streiktage anbelangt. Also am Anfang waren es mal 1 oder 2 Tage, dann eine Woche, dann mehrere Wochen auch mal kurz hintereinander und so weiter. Und natürlich ist es von der Wirkung her für Amazon, also was Amazon am meisten spürt, natürlich, wenn möglichst viele Standorte mit möglichst vielen Streikenden zum gleichen Zeitpunkt dann die Arbeit niederlegen. Ja. Da hat Amazon auch reagiert in der Hinsicht, dass sie in Polen und in Tschechien Verteilzentren, Fulfillment Center aufgemacht haben, die dann auch den deutschen Markt in erster Linie beliefern.
Ah, das heißt also wirklich, die, ich sag mal, aus Händlersicht, aus Amazon-Sicht eingehenden Aufträge können dann wirklich ganz kurzfristig auf andere Standorte verteilt werden und sie müssen dann sozusagen da in der Breite auch aktiv werden.
Ja, genau.
Jetzt mal ein bisschen noch ein Blick in die Zukunft. Wenn Sie sich die letzten Jahre anschauen, was Sie jetzt haben erreichen können oder auch nicht, und sich die allgemeine jetzige Situation angucken. Wie schätzen Sie die Möglichkeiten für die Zukunft ein? Lässt sich da was erreichen oder ist das hoffnungslos?
Naja, also warum sind wir überhaupt aktiv geworden? Es gab eine Lohnpause von 2007 bis 2011. Also da hat Amazon tatsächlich keine einzige Lohnerhöhung bezahlt hier am Standort. Und daraufhin sind auch, da sind die Beschäftigten auch tatsächlich ja sauer gewesen. Ja, und dadurch hat sich das Ganze entwickelt. Auch mit der Forderung da nach einer Lohnerhöhung, nach Tarifvertrag und so weiter. Und in der Tat, Amazon reagiert ja. Also sie versuchen natürlich irgendwo uns als Verdi den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es gibt jetzt auch regelmäßige Lohnerhöhungen. In diesem Jahr hat Amazon im Grunde genommen die Lohnerhöhung, die ansonsten im Einzelhandel abgeschlossen worden ist, nämlich 2,5%, auch ab September an die Beschäftigten hier weitergegeben. Das ist schon mal ein wichtiger Gesichtspunkt, dass sich da an der Stelle was getan hat mit freiwilligen Lohnerhöhungen. Dann jetzt zum dritten Mal wird ein freiwilliges Weihnachtsgeld bezahlt in Höhe von 400 Euro für die im Level 1 beschäftigten Mitarbeiter, für andere im Level 2 dann 600 Euro. Auch das wäre nach unserer Einschätzung nicht passiert, wenn es nicht diesen Druck gegeben hätte. Ja, und dann gibt es natürlich auch einiges, was dann so an Arbeitsbedingungen auch sich jetzt langsam anders gestaltet. Das ist kostenloser Kaffee, Getränke, ist ein Obsttag in der Woche einer, sind verschiedene Verbesserungen auch im Arbeitsumfeld, Klimaanlage, also solche Dinge halt. Und dass überhaupt da in der Richtung ein bisschen mehr getan wird für die Mitarbeiter, das hängt schon nach unserer Einschätzung damit zusammen, dass es auch den Druck gibt im Betrieb.
Sie sagen den Druck im Betrieb, also die Situation vor Ort sozusagen. Haben Sie den Eindruck, dass vielleicht jetzt von den Kunden von Amazon ein Druck da ist oder entsteht? Oder sozusagen kann Amazon auch sein Image da sieht, dass sich das verändert und das möglicherweise auch Auswirkungen hat auf die internen Verhandlungen? Oder ist das irrelevant? Merken Sie davon nichts?
Das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Amazon hat auch inzwischen Medienleute eingestellt, ich habe mir sagen lassen früher von Pressevertretern, dass sie in Richtung Amazon überhaupt keine Ansprechpartner gehabt haben, dass sich da keiner quasi zu Interviews und sonst was bereit erklärt hat. Inzwischen macht Amazon Medienarbeit, versucht sich als guter Arbeitgeber zu präsentieren. Sie haben wohl im Moment auch wieder eine Runde, wo sie Medienvertreter in die Standorte einladen. Was die Kunden anbelangt, auch das ist ein wichtiges Thema. Wir hatten mal, glaube vor einem Jahr war das oder sogar schon länger, auch so, sogenannte Kundenretourenscheine kreiert. Die kann man sich auch über unsere Webseite runterladen, wo Kunden, wenn sie was zurücksenden, diesen Kundenretourenschein mit dazulegen können und draufschreiben können, ihre Meinung dazu äußern können, so nach dem Motto, ich bestelle gern bei Amazon, aber noch lieber wäre es mir, wenn die Arbeitsbedingungen vernünftig sind und ein Tarifvertrag für die Beschäftigten gelten würde, so in der Richtung. Und da auch gerade was Kundenäußerungen anbelangt, da ist schon einiges auch in der Münchner Zentrale angekommen. Es gab Postkartenaktionen und es hat auch jeder, der sowas gemacht hat, immer von Amazon dann ein Antwortschreiben erhalten mit einer Darstellung, was Amazon schon alles für die Mitarbeiter getan hat und was für ein guter Arbeitgeber das ist.
Das heißt, in der nächsten Zeit, also in den nächsten Wochen bis Weihnachten, werden Sie möglicherweise zu Terminen, die sich dann ergeben, nochmal Aktionen starten, die ganz klar das Ziel haben, dass da auch ein Tarifvertrag zustande kommt, der eben dann auch für beide Seiten, also für die Arbeitnehmer als auch für das Unternehmen selbst, bindender ist.
Ja, das ist natürlich schon so, dass der Druck im Weihnachtsgeschäft von unserer Seite ein bisschen mehr auch stattfinden kann. Das wird mehr registriert, auch in der Öffentlichkeit. Von daher wird es so sein, dass es auch Streikmaßnahmen geben wird. Ob sich Amazon in Kürze beeindrucken lässt, werden wir dann sehen. Wir haben jedenfalls auch die Einschätzung, dass wir da einen längeren Atem brauchen und dass schon eine längere Auseinandersetzung ist und wir natürlich noch stärker werden müssen, was die Entwicklung auch in den anderen Standorten anbelangt, um da wirklich wirksam auch was zu machen.
Tja, also knifflige Frage, wie sich das hier weiterentwickeln wird. Wir sind gespannt, wir werden da auch ein bisschen dranbleiben und werden das ein bisschen weiterverfolgen. Wir haben natürlich auch versucht, ein bisschen zu hören, was sagt Amazon dazu? Also wie positionieren die sich, um da auch die Gegenseite mal gehört zu haben? Ganz konkret war das vielleicht alles ein bisschen kurzfristig. Die Kollegen von Amazon haben gesagt, wir melden uns und wir schauen mal. Jetzt haben die sich nicht gemeldet, das heißt aber nicht, dass sie sich nicht melden wollen, sondern dass das einfach zeitlich nicht mehr bis zu unserer Live-Sendung hier geklappt hat. Also, wenn sich Amazon nochmal meldet und da auch noch ein Statement zu hat, werden wir das auf jeden Fall auch noch auf unserer Webseite absmagazin.de mit dazusetzen, beziehungsweise wenn wir uns über das Thema wieder unterhalten, werden wir da auch nochmal das natürlich würdigen, wie dann ein Gegenstandpunkt aussehen kann. Wenn ihr auf der Webseite von Amazon schaut, werdet ihr feststellen, dass ihr zu diesem Thema erstmal nichts findet, also selbst im Bereich Pressemitteilung. Naja, da gibt es Hinweise über die neuesten Produkte, aber wie der Konzern sich das konkret vorstellt zum Thema Tarifverträge, ich war da nicht so, vielleicht braucht man da noch mehr Medienkompetenz, um die geheimen Plätze, die geheimen URLs dieser Pressemitteilung zu finden. Also wenn er da ein bisschen stöbert, vielleicht findet ihr was. Wir bleiben da dran und wir hören uns das an. Wir sind gespannt, wie sich auch die Weihnachtslage entwickelt. Kennt ihr den Amazon-freien Mittwoch? Ich glaube, da sind ja die Piraten oder so, habe ich gehört, sind dahinter. Gnade! Die Partei, jetzt habe ich es verloren. Also, Amazon-freier Mittwoch, stöbert mal ein bisschen. Tja, hier ist das ABS-Magazin. Bei Radio X, eurem Frankfurter Lokalradio. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hatten wieder eine Stunde, wo wir uns ein bisschen über Themen, die uns alle angehen können, mal ein bisschen unterhalten. Wir sind immer zu hören bei Radio X 91,8 MHz auf UKW bzw. im Kabel auf 99,05, 85. Wir sind immer Mittwoch 16 bis 17 Uhr hier auf Sendung und freuen uns natürlich, dass ihr zuhört. Wenn ihr Sendung nachhören wollt, beziehungsweise wenn ihr mal ein bisschen gucken wollt, was haben die Jungs und Mädels denn hier so in der Vergangenheit gemacht, geht ihr wie gesagt auf unsere Webseite, habe ich eben schon gesagt, abs-magazin.de und könnt da auch noch ein bisschen nachstöbern. Schön, dass ihr diese Woche dabei wart. Wir werden uns wieder nächste Woche hören. Ich denke, das war soweit alles. Also, es gibt jetzt noch ein bisschen Musik. Lava 303, ihr wisst auch hier, die Kollegin Conny hier aus Frankfurt greift wieder in die Tasten, beziehungsweise nein, schlägt in die Gitarrenseiten, oder wie sagt man, gibt's da irgendwie eine Metapher? Ich weiß es gar nicht. Also, jetzt ein bisschen noch Lava 303 und bis dann. Macht's gut, bis nächste Woche.
ABS Magazin. ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.